Samajiva, rechter Lebenswandel. Vortrag von Horst Gungel bei Meditation am Obermarkt. Aus der Reihe der edle achtfältige Pfad. Diesmal Samajiva, rechter Lebenswandel. Einmal mehr muss man sich fragen, ob die geläufige Übersetzung ins Deutsche rechter Lebenserwerb der eigentlichen Bedeutung dessen, was Samajiva heißt, gerecht wird. Aber selbst wenn man diese Übersetzung verwendet, wird deutlich, dass sich dieses Pfadglied von allen anderen in einem entscheidenden Punkt unterscheidet. Es wendet sich als einziges nicht in erster Linie an Mönche und Nonnen, sondern ausschließlich an Laien, zumindest in dieser Übersetzung. Denn Mönche haben ja keinen Lebenserwerb. Doch was bedeutet Ajiva eigentlich? Ajiva heißt Leben und wird in den indischen Religionen für das spirituelle Leben, insbesondere das spirituelle Leben im engeren Sinne bezeichnet. Ajiva ist dann etwas, das nicht das spirituelle Leben im engeren Sinne bezeichnet, also das, was das Leben der im häuslichen Leben stehenden Laienanhänger und Anhängerinnen des Buddha betrifft. Und da ist sicher ein wesentlicher Unterschied, dass diese ihren Lebensunterhalt aus eigenen Kräften bestreiten müssen. Was aber sicher nicht das Einzige ist, was mit Samajiva gemeint ist. Weltweit hat sich aber die englische Übersetzung des Terminus Samajiva durchgesetzt, die Right Livelihood heißt, was zu Deutsch rechte Lebenserführung heißt. Und damit im Pali-Terminus viel deutlicher und umfassender gerecht wird. So erläutert beispielsweise Ingrid Jonen in ihrem Vortrag der achtfache Pfad, rechte Lebensführung bedeutet, falsche, karmisch unheilsame Lebensführung meiden und die heilsamen Dinge in sich entstehen lassen und erhalten. Falsche Lebensführung ist zum Beispiel Unaufrichtigkeit, Verrat, Verdächtigungen, Ausforschen, Wucher. Ferner Handel mit Waffen, mit lebenden Wesen, mit Fleisch, mit berauschenden Getränken und mit Gift. Zitat Ende. Hierdurch wird deutlich, dass rechte Lebensführung den rechten Lebenserwerb zwar beinhaltet, aber sehr viel weitergehend ist. Der Begriff Right Livelihood ist außerhalb buddhistischer Kreise vor allem durch den Right Livelihood Award bekannt, die Auszeichnung, die in Deutschland meist alternativer Nobelpreis genannt wird. Die von Jakob von Uexküll gegründete Right Livelihood Foundation verleiht diesen Preis seit 1980. Die Namensgebung lehnt sich bewusst an das Pfadglied aus dem achtfachen Pfad an. Einige Preisträger des Right Livelihood Award sind zum Beispiel der Zukunftsforscher Robert Jung, Petra Kelly, Amory Lovins, das ist der Papst der alternativen Energien, die Ladakh Ecological Development Group, der Friedensforscher Johann Galtung, Astrid Lindgren, Kenzaro Viva, der letztes Jahr verstorbene SPD-Politiker Hermann Scheer und Sulak Sivaraksa, der Gründer des Netzwerks engagierter Buddhisten, dessen deutschsprachiges Nachrichtenblatt ich früher herausgab. Der Preis wird vergeben, wie es auf der Webseite der Stiftung heißt, für Outstanding Vision and Work on behalf of our planet and its people. Ich glaube, dadurch wird deutlich, dass Samajiva, rechte Lebensführung, mehr ist als rechter Lebenserwerb. Kommen wir zum Lebenserwerb. Was sagte der Buddha zu rechtem Lebenserwerb? Nun, der Buddha verwies darauf, dass einige Berufe sich nicht mit dem Praktizieren des Dhamma verdrügen und erzählte auf: Henker, Metzger, Sklavenhändler, Tierhändler, Waffenhändler, Drogenhändler. Das erschließt sich uns sicher recht klar. In unserer heutigen komplexeren Welt ist allerdings sehr viel komplizierter zu erkennen, mit welchen Berufen man gegen die buddhistischen Vorsätze verstößt. So habe ich, Horst Gunkel, mich nach meinem Studium der Wirtschaftswissenschaften entschlossen, nicht als Betriebswirt in ein Unternehmen zu gehen, da ich fürchtete, es könnte sich nachträglich herausstellen, dass in meinem Betrieb gefertigte Komponenten zu Kriegführung oder ähnlich Unheilvollem verwendet würden. Ich bin stattdessen in den Schuldienst gegangen und habe versucht, meinen Schülerinnen und Schülern wirtschaftliches Handeln im Einklang mit ethischer Verantwortung näher zu bringen. Sangharakshita, der Gründer der buddhistischen Gemeinschaft Triratna, geht noch viel weiter. Er empfiehlt Betriebe rechten Lebenserwerbs auf Teambasis. Hier arbeiten Buddhisten und Buddhistinnen zusammen, praktizieren am Arbeitsplatz, tragen gemeinsam Verantwortung für den Betrieb, unterstützen mit dem Gewinn Triratna-Projekte und produzieren oder verteilen ethisch sinnvolle Produkte. Das größte Unternehmen in diesem Zusammenhang ist Windhorse Trading, heute heißt es Windhorse Evolution, in Birmingham. Ein Groß- und Außenhandelsunternehmen für fair gehandelte und produzierte Geschenkartikel. Mein Freund Chandipada hat in Essen einen entsprechenden Laden geleitet. Meine Freunde Damadipa und Lalita Ratna haben in England in einem entsprechend organisierten vegetarischen Restaurant gearbeitet. Mein Freund Damaloka leitet den Verlag Do Evolution, der Sangharakshitas Bücher auf Deutsch veröffentlicht. Träger dieses Projektes ist der Verein Buddha Wege, für den ich die Buchführung und den Internetversand mache. Interessant ist auch, was Sangharakshita zur Intensität der Arbeit sagt. Nämlich erstens, dass man nur so viel arbeiten soll, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Nun, so arbeite ich auf Teilzeit und die übrige Zeit für meine Praxis und die Weitergabe des Dharma zu haben. Und zweitens empfiehlt er, eine Arbeit zu nehmen, die deinen Geist nicht unnötig auslaugt und beansprucht. Denn dies würde deine Geisteszustände im Allgemeinen und deine Meditation im Besonderen beeinträchtigen. Das bedeutet, dass der Beruf des Brötchenausträgers sinnvoller ist als der des Projektmanagers. Ein, wie ich finde, ganz interessanter Aspekt. Aber die rechte Lebensführung bedeutet ja mehr als nur Lebenserwerb. In bestimmten Umfang bedeutet rechte Lebenserführung auch gesellschaftliche Veränderung. Das fängt schon ganz dicht beim Berufsleben an. Wir erfahren in den letzten Jahrzehnten eine deutliche Arbeitsverdichtung. Noch nie in den letzten 100 Jahren waren so viele Menschen von beruflich bedingtem Stress, von beruflich bedingten Depressionen und von Burnout bedroht wie heute. Als ich ankündigte, zu diesem Thema und zur buddhistischen Antwort darauf einen Vortrag zu halten, hat mich mein normalerweise äußerst konservativer Freund Chandipada darauf hingewiesen, dass es wichtig sei, die Ursachen nicht nur in uns selbst zu suchen, sondern in einem System, das immer deutlicher menschenverachtende Züge zeige. Die Menschen zerstöre. Nicht die Patienten sind krank, sondern unser Wirtschaftssystem. Auch der Buddha übt übrigens Kritik an Fehlentwicklungen seiner Zeit. So schreibt Subhuti in dem Buch Neue Stimme auf Seite 301, Zitat: Das Kastensystem, das sich übrigens damals gerade erst herausbildete, wurde vom Buddha offen, wiederholt und unerbittlich angegriffen. Mit scharfer Logik, sanfter Ironie und manchmal unverblümtem Spott entblößte er die Absurdität und Ungerechtigkeit brahmanischer Ansprüche. Zitat Ende. Ich denke, in diesem Sinne bleibt auch für Buddhisten und Buddhistinnen heute noch viel zu tun, um den Buddha auch in dieser Beziehung nachzueifern. Dabei müssen wir jedoch auf der Hut sein. Wann immer wir uns in dieser Weise engagieren, werden wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten, die aus anderen Gruppen kommen. Und ihre Motivation wird vermutlich eine ganz andere sein. Hier müssen wir aufpassen, uns nicht von diversen Weltanschauungen und Ismen einfangen zu lassen. Wir müssen immer auf der Basis des Metta-Modus arbeiten, in Freundlichkeit. Nicht auf der Basis des Power-Modus. Unser Ziel ist es, Bedingungen zu unterstützen, die es den Menschen ermöglichen, an ihrer spirituellen Entwicklung zu arbeiten. Alles andere ist sekundär. Es kann nicht in erster Linie Aufgabe der buddhistischen Gemeinschaft sein, das Los der Menschen zu verbessern. Samsara, diese Welt, ist die Heimat von Dukkha. Daher kann es nicht darum gehen, Samsara zu optimieren, sondern es zu überwinden. Für alle, die nicht gerade eine besondere Berufung zur Sozialarbeit in sich verspüren, ist es daher wichtiger, den Dharma zu verbreiten, zum Beispiel dadurch, dass man ihn liebt und so ein Beispiel für andere gibt. Auf diese Weise, und das ist dann Rakshitas Vision, schaffen wir als spirituelle Gemeinschaft den Nukleus einer neuen Gesellschaft mitten in der alten. Dem hat sich die buddhistische Gemeinschaft Triratna verschrieben. Und ich versuche, mein Schärflein dazu beizutragen. Dabei vertrauen wir darauf, dass die Strahlkraft des spirituellen Lebens auch für andere anziehen wirkt. Für die, um den Buddha zu zitieren, mit wenig Staub auf den Augen. Und noch einen Aspekt der rechten Lebensführung möchte ich aufzeigen. Der Buddha prägt den Ausdruck vom Dharma-Raja, vom sogenannten raddrehenden König, wie die Übersetzung üblicherweise heißt. Darunter wird jemand verstanden, der im Einklang mit dem Dharma seine Herrschaft ausübt. Gewöhnlich wird er zum Buddhismus konvertierte indische Kaiser Ashoka als ein solcher Dharma-Raja bezeichnet. Ohne auf diese historische Gestalt näher eingehen zu wollen, möchte ich den Begriff des Dharma-Raja etwas näher untersuchen. Raja heißt keineswegs König. Der Vater des historischen Buddha, Suddhodana, war beispielsweise Raja. Aber das kleine Land Shakya, ungefähr so groß wie Luxemburg, war keine Monarchie. Suddhodana war vielmehr ein von der Ratsversammlung gewählter Vorsitzender. Als solches war er der Souverän der Ständerepublik Shakya. Der Raja ist also der Souverän eines Staates. Wer aber ist in der Demokratie der Souverän? Zumindest wenn wir unsere Staatsform und unser Grundgesetz ernst nehmen, ist es das Volk, wir alle. Alle Macht geht vom Volk aus. Wir alle sind also aufgerufen, uns als Teil des Raja zu verstehen. Daher ist der Dharma-Raja in einer Demokratie ziemlich genau das, was das französische Wort citoyen bezeichnet. Und dazu habe ich bei Wikipedia unter dem Begriff citoyen nachgeschaut und gefunden. Der citoyen bezeichnet den Bürger als Staatsbürger, der in der Tradition und im Geist der Aufklärung aktiv und eigenverantwortlich am Gemeinwesen teilnimmt und dieses mitgestaltet. Genau das, so finde ich, beschreibt den Bürger als Dharma-Raja, in einer demokratisch verfassten Gesellschaft. Und jetzt möchte ich doch nochmal auf Ashoka zurückkommen. Allerdings nicht auf den buddhistischen Kaiser. Eingangs habe ich über den Right Livelihood Award gesprochen und damit aufgezeigt, wie der buddhistische Einfluss, wie Samaachiba, auch in Wirtschaft und Politik des Westens Einfluss zu nehmen beginnt. Es gibt auch einen Unternehmerpreis, der sich mit solchem Engagement befasst. Und der heißt Ashoka-Preis, über den die englischsprachige Homepage www.ashoka.org sagt: Ashoka strives to shape a global, entrepreneurial, competitive citizen sector, one that allows social entrepreneurs to thrive and enables the world's citizens to think and act as change makers. Wenn ihr mein Englisch nicht so gut verstanden habt, das heißt zu Deutsch: Ashoka strebt eine weltweit unternehmerische, wettbewerbsorientierte Bürgergesellschaft an, in der Sozialunternehmer aufblühen können und die Bürger der Welt befähigt werden, als Erneuerer denken und handeln zu können. Vielleicht ist euch auch schon mal aufgefallen, dass auf unserer Homepage ein Link zu einem Stromversorgungsunternehmen ist. Und hier auf der Toilette hängt ein kleines Info über dieses Unternehmen, das 1986 als Tschernobyl-Initiative von dem Kinderarzt Michael Slatik, mit dem ich die Freude hatte, in meiner Zeit beim Ökobüro zusammenzuarbeiten, und seiner Frau Ursula gegründet wurde. Daraus ist inzwischen ein bundesweit agierendes Unternehmen geworden: die Energiewerke Schönau, EWS. Im Jahre 2008 wurde dieses Unternehmen mit dem Ashoka-Preis als Social Entrepreneur ausgezeichnet. Und wenn wir in diesem Moment nicht vom Buddha erleuchtet werden, sondern vom emissions- und atomfrei erzeugten Strom, so liegt das am Ashoka-Preisträger EWS. Und auch das zeigt: wir bauen eine neue Gesellschaft inmitten der alten. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an durch eine rechte Lebensführung.